Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Britische Überraschungen. In Schottland gewinnen die Nationalisten die Regionalwahlen. Die Liberaldemokraten verlieren im ganzen Land. Grober Betrug. Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister zu Gutenberg hat absichtlich getäuscht, sagt die Uni Bayreuth. Gefährdete Menschenrechte. In Bern gibt es ein neues Kompetenzzentrum. Wieso es das braucht, wollten wir wissen. Und schließlich, wenn Angelina dreimal klopft. Durch die Hauptstadt Albaniens im Schlepptau einer Briefträgerin, später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Uli Zindel. Er hat die Nachrichten des Tages.
Bei den Wahlen ins schottische Regionalparlament haben die Nationalisten die absolute Mehrheit gewonnen. Dieser Sieg war in keiner Umfrage vorausgesagt worden. Mit großem Abstand folgt an zweiter Stelle die sozialdemokratische Labour-Partei. In England fanden Gemeindewahlen statt. Dort errangen die Konservativen rund 5000 Sitze, die Liberaldemokraten 1800 und Labour 1600. Am meisten Sitze gewann Labour hinzu, die auf nationaler Ebene in der Opposition ist. Große Verlierer sind die Liberaldemokraten. Der frühere deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg hat bei seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht. Dies schreibt die Untersuchungskommission der Universität Bayreuth in ihrem Bericht. Gutenberg habe die Standards wissenschaftlicher Praxis grob verletzt. Der Verteidigungsminister war wegen der Affäre im März zurückgetreten. Den Vorwurf der bewussten Täuschung wies er jedoch stets zurück. Die Terrororganisation Al-Qaida hat den Tod ihres Anführers Osama bin Laden bestätigt. Gleichzeitig drohte Al-Qaida mit Vergeltungsschlägen. Wie die britische BBC und der US-Sender CNN berichten, schreiben dies mehrere Internetseiten islamistischer Gruppierungen. Bin Laden war in der Nacht auf Montag von einem US-Sonderkommando in Pakistan getötet worden. Weil die amerikanische Regierung kein Foto der Leiche veröffentlichen wollte, kamen in der islamischen Welt Zweifel am Tod Bin Ladens auf. In Syrien sind erneut Tausende auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt von Präsident Assad verlangt. Dieser reagierte wie in den vergangenen Wochen mit Gewalt. Laut Menschenrechtlern wurden in der Stadt Homs 5 Menschen getötet und mehrere verletzt. Auch in anderen Städten wurden Schüsse auf die Demonstranten abgefeuert. In der bisher relativ ruhigen Hauptstadt Damaskus riefen Menschen ebenfalls nach einem Machtwechsel. Sicherheitskräfte lösten die Menschenansammlungen aber rasch auf. Knapp 2 Monate nach Beginn der Atomkatastrophe will Japan ein AKW aus Sicherheitsgründen abschalten. Es handelt sich um ein Werk in Hamaoka, südlich von Tokio. Die Region ist stark erdbebengefährdet. Ministerpräsident Naoto Kan forderte den Betreiber auf, die ganze Anlage mit 5 Reaktoren abzuschalten. Im Fernsehen sagte Kan, er machte sich Sorgen um die öffentliche Sicherheit. Die Betreiberfirma hatte zuvor angekündigt, nur 2 der insgesamt 5 Reaktoren in dem Werk herunterzufahren. Die Schweiz hat neu ein Kompetenzzentrum für Menschenrechte. Bundespräsidentin Kalmira hat in Bern ein Büro eingeweiht, welches in den nächsten 5 Jahren ein Pilotprojekt zur Umsetzung der Menschenrechte koordinieren soll. Das Schweizerische Kompetenzzentrum ist der Universität Bern angegliedert. Es berät auch private Firmen. Diese können sich an das neue Büro wenden, wenn sie beispielsweise wissen wollen, ob Produkte, die sie importieren, menschenrechtskonform und nicht etwa von Kindern hergestellt wurden. 8 Tage nach dem Bombenanschlag auf ein Touristenrestaurant im marokkanischen Marrakesch ist ein weiteres Schweizer Opfer gestorben. Eine 25-jährige Frau aus dem Kanton Tessin erlag im Spital ihren schweren Verletzungen. Dies bestätigte Bundespräsidentin Micheline Camiret. Sie sprach den Angehörigen der verstorbenen Tessinerin ihr Beileid aus. Die Umsetzung der Grenzabkommen von Schengen und Dublin wird für die Schweiz teurer, obwohl es keine ständigen Personenkontrollen an der Grenze mehr gibt. Der Bund rechnete ursprünglich mit gut 7 Millionen Franken im Jahr. Tatsächlich waren es in den letzten 5 Jahren aber jedes Jahr gut 40 Millionen. Hauptgrund dafür seien hohe Informatikkosten, hieß es beim Bund. Vor der Abstimmung über Schengen-Dublin hatte der Bundesrat von beträchtlichen Einsparungen gesprochen. Die Gesundheitskommission des Ständerats will, dass mit dem Übergang zur neuen Spitalfinanzierung die Tarife nicht erhöht werden und auch die Krankenkassenprämien sollen nicht ansteigen. Die Kommission beschloss ihren Vorstoß damit einstimmig. Er geht an die Gesundheitskommission des Nationalrats. Die neue Spitalfinanzierung tritt 2012 in Kraft. Ab dann werden nicht mehr die Aufenthaltstage abgerechnet, sondern es wird eine Fallpauschale bezahlt. Fernsehgeräte, die zu viel Energie verbrauchen, sollen künftig nicht mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Dies plant das eidgenössische Energiedepartement UVEC. Weiter will es Vorschriften für Umwälzpumpen sowie Leuchtstoff- und Straßenlampen einführen. Parteien und Verbände können bis Anfang Juli zu den Plänen Stellung nehmen. Seit 2009 gelten in der Schweiz bereits Effizienzvorschriften, unter anderem für Haushaltslampen, für Waschmaschinen und Kühlschränke. In verschiedenen Städten Italiens haben tausende Angestellte der Verwaltung und des öffentlichen Verkehrs die Arbeit niedergelegt. Vielerorts blieben Schulen, Verwaltungen und Banken geschlossen. Zum Generalstreik hatte der stärkste Gewerkschaftsverband CGIL aufgerufen. Dieser fordert tiefere Steuern für kleine Einkommen, höhere Mindestrenten, sichere Arbeitsplätze und die Bekämpfung der Schwarzarbeit. In der deutschen Stadt Freiburg ist heute ein Zug evakuiert worden. 250 Passagiere mussten auf andere Züge umsteigen. Die deutsche Presseagentur berichtete, im ICE von Berlin nach Interlaken sei eine CD-ROM gefunden worden mit der Aufschrift »Allah wird uns alle töten«. Darauf habe die deutsche Bundespolizei Alarm ausgelöst. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.527 Punkten plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.743 Punkten plus 1,3%. Der Euro wird zu einem Franken 26,71 gehandelt, der Dollar zu 87,47 Rappen. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint morgen Samstag die Sonne. Tagsüber ziehen einige Schleierwolken auf. Im Tessin und im Mosox hat es am Vormittag einige Hochnebelfelder. Die Temperaturen steigen mit 24 bis 28 Grad auf sommerliche Werte. Am Sonntag bleibt es oft sonnig. Tagsüber bilden sich vermehrt Quellwolken und vor allem über dem Jura und im Süden sind gegen Abend lokale Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen weiterhin bei rund 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Die Übersicht in Kurzform: Staus mit längeren Wartezeiten auf folgenden Strecken in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Brütiseller Kreuz und Zürich-Affoltern und Richtung St. Gallen auf diversen Abschnitten zwischen Dietikon und Wallisellen. Von Zürich Richtung Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Pratteln und Basel-Badischer Bahnhof. Schließlich in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegsstätten und Wangen an der Aare.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Nicht bloß eine neue Fußnote zum Thema Karl Theodor zu Gutenberg. Die Gräueltaten im Westen der Elfenbeinküste. Dann braucht es tatsächlich ein Kompetenzzentrum für Menschenrechte, Bundesrätin Micheline Calmeret.
Nach meiner persönlichen Überzeugung wird sich schon in den ersten Jahren zeigen, dass dieses Zentrum unentbehrlich ist.
SVP-Nationalrat Hans Fehr sieht das anders.
In der Schweiz brauchen wir das nicht. Wir praktizieren die Menschenrechte, wir reden nicht nur davon.
Weiter, zwischen Gratisfutter und Abfallkollaps über 12.000 Tonnen Müll in Neapel. Zwischen Tschechen und Slowaken, ehemalige Bruderstaaten auf dem Glatteis. Zwischen Zierde und Zäpfchen, Besuch beim Baselbieter Veleda-Konzern. Und zwischen Chaos und Charme, Reise durch die surreale Stadt Tirana. Zuerst aber nach Großbritannien. Dort wurde gestern gewählt und abgestimmt. Stadt- und Gemeinderäte in Teilen Englands, Parlamente und Regierungen in Schottland, Wales und Nordirland. Schließlich entschieden die Untertanen auch, ob das Wahlsystem für künftige Unterhauswahlen geändert werden soll. Die Entscheidungen, soweit sie schon bekannt sind, fielen äußerst differenziert und oft überraschend aus. Martin Aliot.
Unter den drei traditionellen gesamtbritischen Parteien gibt es heute Abend keine strahlenden Sieger, aber das Ausmaß der Enttäuschung variiert dramatisch. Ein Jahr nach dem Verlust der Macht in London hat sich die Labour-Partei wieder etwas aufgerappelt. In Wales reicht es möglicherweise sogar für eine absolute Mehrheit. In den nordenglischen Städten hat die Partei kräftig zugelegt. Aber von einer Renaissance Labours kann nicht im Entferntesten die Rede sein, zumal die Partei in den schottischen Parlamentswahlen ihr schlechtestes Ergebnis seit 80 Jahren einfuhr. Der bisherige Leiter einer Minderheitsregierung, Nationalistenchef Alex Salmond, errang wider Erwarten sogar die absolute Mehrheit.
We shall bring forward a referendum and trust the people with Scotland's own constitutional future.
Er werde eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands abhalten. Salmond, der mit weitem Abstand fähigste Politiker Schottlands, weiß aber genau, dass er seinen Sieg nicht dem feurigen Wunsch nach dem Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich zu verdanken hat, sondern seiner Kompetenz. Salmonds Triumph ging vor allem auf Kosten Labours. Aber natürlich profitierte auch er von der unbarmherzigen Rache, die alle Briten an den Liberaldemokraten nahmen. Der liberaldemokratische Vorsitzende und Vizepremierminister in London, Nick Clegg, räumte seine Niederlage ein.
Where there are real anxieties about the deficit reduction plans that we're having to put in place, we're clearly getting the brunt of the blame.
Wo die Sorge um Kürzungen und Sparmaßnahmen am größten sei, werde seine Partei am härtesten bestraft. Niemand allerdings hat den Liberalen verziehen, dass sie ihr Wahlversprechen über stabile Studiengebühren brachen. So wurden sie in den nordenglischen Städten ausradiert und verzeichneten ihr schlechtestes englisches Resultat seit rund 30 Jahren. Doch während an der liberalen Niederlage höchstens ihr Ausmaß verblüffte, überraschte das gänzliche Ausbleiben einer konservativen Niederlage. Die Tories, die dominante Regierungspartei, blieben ungeschoren und entgingen dem Volkszorn. Der konservative Außenminister William Hague suchte krampfhaft nach tröstenden Worten für seine zerzausten Partner.
That is a one-year event in a five-year government.
Der Rückschlag eines Jahres in einer fünfjährigen Regierungszeit, in deren Verlauf sie gemeinsam 13 Jahre Misswirtschaft ausbügeln wollten, das werde der Wähler schließlich schon anerkennen.
Of being engaged in rescuing this country after 13 years of misgovernment, and that will be vindicated over time.
Hague hätte recht, wenn das alles wäre. Aber die beiden Koalitionsparteien haben sich ja in den letzten Wochen regelrecht ineinander verbissen, während sie über die geplante Reform des Wahlsystems für Unterhauswahlen stritten. Die Ergebnisse dieses Referendums werden zur Stunde noch ausgezählt, aber es bleibt alles beim Alten, beim herkömmlichen, ungerechten Majorz. Für die Liberaldemokraten, die Leidtragenden dieses Systems, ist das mehr als ein Rückschlag. Es ist der vorläufige Abschied von ihrer raison d'être. Sie haben indessen auch ungeschickt politisiert, denn das alternative Wahlsystem hätte den ersehnten Proporz ja auch nicht gebracht, sondern bloß die Exzesse des Majorzes leicht gemildert. Und da es eigentlich um nichts ging bei diesem Referendum, waren die Argumente besonders giftig und verletzend. Der frühere Liberalenchef Paddy, heute Lord Ashdown, schwor heute schon Rache.
The Conservative Party funded that no campaign to the extent of about 90%.
Die Tories hätten die Nein-Kampagne finanziert gegen die Liberalen. Das sei nicht Verrat, sondern hirnverbrannt.
I don't put that in the box marked betrayal. I put it in the box marked bloody stupid. And there are consequences for that.
Und es werde Konsequenzen haben. Das Vertrauen unter den Koalitionsparteien ist also ramponiert. David Camerons Konservative haben alles bekommen, was sie sich je wünschen konnten. Das liberale Unwohlsein ruft derweil nach ärztlichem, wenn nicht chirurgischem Eingreifen.
Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Das Abschreiben und Zitieren des früheren deutschen Verteidigungsministers war also doch nicht so harmlos. Karl Theodor zu Guttenberg hat mit seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht. So steht das wörtlich in einem über 40 Seiten starken Bericht, den die Universität Bayreuth am nächsten Mittwoch veröffentlichen wird. Sie hat aber heute schon wesentliche Teile davon bekannt gegeben. Schlechte Nachrichten für den Freiherrn und seine CSU, meint Kasper Selg in Berlin.
Zitat: Nach eingehender Würdigung der gegen seine Dissertationsschrift erhobenen Vorwürfe stellt die Kommission fest, dass Herr Freiherr zu Guttenberg die Standards guter wissenschaftlicher Praxis evident grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht hat. Zitat Ende. Quelle: Der Abschlussbericht der Untersuchungskommission, wie ihn die Universität Bayreuth heute in einer Pressemeldung ihrerseits zitiert. Wir wollen da sauber zitieren. Der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister zu Guttenberg hat nach einigem Zögern zwar schon selber zugegeben, dass in seiner Dissertation Fehler enthalten seien. Er hat auch mal locker schon davon gesprochen, es stehe da, Zitat, Mist, Zitat Ende, drin. Aber er insistierte immer darauf, dass dies nicht absichtlich geschehen sei. Er habe ein Durcheinander mit den Textstellen bekommen und nicht betrügen wollen. Hat er doch, sagt jetzt die Untersuchungskommission der Universität, welche aus einer Reihe von wissenschaftlichen Koryphäen zusammengesetzt ist und welche den Text sehr gründlich analysiert hat. Nicht nur die Menge der abgeschriebenen und nicht als Zitat kenntlich gemachten Stellen deute auf den Vorsatz hin, sondern vor allem die Art, wie diese Stellen leicht umformuliert und modifiziert gebraucht worden seien. Das Urteil ist klar und hart und lässt wenig Platz für die Hoffnung, zu Guttenberg werde am Schluss doch nicht so schlecht dastehen. Diese Hoffnung hatte er selber, aber auch seine Partei hoffte sehr stark auf ein mildes Urteil. CSU und CDU erleben schwierige Zeiten, da hofften viele, der lange Zeit beliebteste Politiker des Landes werde bald wieder als Führungsfigur zur Verfügung stehen. Das wird jetzt wohl längere Zeit schwer möglich sein, denn aus dem Kavaliersdelikt, von dem viele bis heute geredet haben, ist jetzt, sozusagen amtlich bestätigt, das geworden, was anderen schon länger klar war, ein Fall schweren und systematischen akademischen Betruges. Auf dieser Basis lässt sich strahlende Glaubwürdigkeit so schnell nicht wieder aufbauen.
Auf diesen Moment hat der Staatschef der Elfenbeinküste fast ein halbes Jahr warten müssen. Alassane Ouattara ist heute vereidigt worden. Praktisch gleichzeitig wurde sein Widersacher Gbagbo verhört, erstmals seit er so spektakulär festgenommen worden war. Ein wichtiges Thema bei dem Verhör wird wohl auch Duékoué sein. Das ist eine strategisch wichtige Stadt im Westen und dort haben sich Ende März die Anhänger beider politischen Gegner bekämpft. Hunderte Menschen haben dabei nach UN-Angaben ihr Leben verloren. UNO-Blauhelme haben ein Massengrab entdeckt. Für Hilfsorganisationen ein klarer Fall von ethnischem Massenmord. Der Internationale Gerichtshof will die Gräuel untersuchen und der neue Präsident Ouattara verspricht schnelle Aufklärung. Doch die könnte auch für ihn Folgen haben, wie der Bericht von ARD-Korrespondent Alexander Göbel zeigt. Er war in einem Flüchtlingslager in Duékoué.
Verwüstete Häuser, zerstörte Panzer, Reste von Mörsergranaten, leere Patronenhülsen. Viel mehr ist nicht übrig geblieben von Duékoué nach dem erbitterten Kampf um die Macht an der Elfenbeinküste. Hinzugekommen sind unzählige frische Gräber und riesige Zeltstädte für zehntausende Menschen, die sich im März vor der brutalen Gewalt retten konnten. Menschen wie Lansin. Milizen hatten seine Frau erschossen. Er konnte gerade noch fliehen mit zwei kleinen Söhnen. Ich bin sehr verzweifelt. Wenn meine Kinder nicht wären, ich hätte mich schon längst umgebracht. Ich halte das nicht länger aus. Wir sind zu Flüchtlingen geworden in unserer eigenen Stadt. Wir sind exiliert bei uns selbst. Das Gelände der katholischen Mission von Duékoué platzt aus allen Nähten. Die Reisrationen reichen nicht mehr, sauberes Wasser ist knapp, die Toiletten laufen über. Pfarrer Cyprien Aouré weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir versuchen, jeden aufzunehmen, der kommt, aber wir haben hier einfach viel zu viele Menschen. Allein bei uns sind es bislang mehr als 30.000 Flüchtlinge. Wir können sie kaum noch versorgen. Jeden Tag sterben hier Menschen. Die Situation ist katastrophal. Wir ermutigen die Leute, in ihre Dörfer zurückzugehen, damit sich die Lage hier entspannt und damit wir lebenswürdige Verhältnisse schaffen können. Doch nach Hause will niemand. Knapp einen Monat nach der Festnahme von Ex-Präsident Gbagbo im fernen Abidjan regiert in Douekwe die Angst. Der Machtkampf zwischen Gbagbo und dem neuen Präsidenten Ouattara hat die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander aufgehetzt. Nicht nur Gbagbos liberianische Söldner sollen hunderte Menschen getötet haben, auch Ouattaras Soldaten seien nicht als Befreier gekommen, sondern als Mörder. Davon sind in Douekwe zumindest viele überzeugt. Rupert Colville, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, ist vorsichtig mit Schuldzuweisungen, aber er stellt fest, dass Ende März allein in Douekwe mehr als 300 tote Zivilisten gefunden worden sind. Alle gehörten zu einer Gbagbo-treuen Volksgruppe. Die Opfer gehören vor allem zur Ethnie der Gere. Es sind traditionelle Gbagbo-Wähler. Möglicherweise haben sich Ouattaras Anhänger beim Einmarsch in Douekwe an ihnen gerecht. Manche wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Viele Leichen haben wir in Brunnenschächten gefunden.
Some of the victims seem to have been burnt alive. And some corpses were thrown down a well.
Ouattara will die Ereignisse vor dem Internationalen Strafgerichtshof untersuchen lassen. Douekwe soll seine Präsidentschaft nicht belasten. Eilig hat er seine republikanischen Kräfte nach Douekwe geschickt. Sie sollen für Sicherheit sorgen. Und sein Regierungssprecher Sidiki Konaté nimmt sogar schon das Wort Versöhnung in den Mund. Das ist eine große Herausforderung und wir müssen sie meistern. Denn wenn wir es schaffen, Douekwe zu versöhnen, dann haben wir eine Chance, dass das auch im Rest des Landes gelingt. Doch davon wollen die Flüchtlinge auf dem hoffnungslos überfüllten Gelände der katholischen Mission nichts hören. Jahrzehntelang hatten sie in Douekwe friedlich zusammengelebt. Malinké, Baulé, Burkinabé, Guéré und viele andere Ethnien. Nun ist der Schmelztiegel Elfenbeinküste zerbrochen. Und bevor Präsident Ouattara von Versöhnung reden kann, muss er erst einmal die Scharten zusammensetzen.
Die Schweiz ist ein Land mit humanitärer Tradition, ist sogenannter Depositarstaat der Genfer Konvention, ein Rechtsstaat, der die Menschenrechte als Kern der Verfassung versteht. Seit heute gibt es nun einen ganz konkreten Ort für die Menschenrechte. Bundespräsidentin Micheline Calmiret hat das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte in Bern eröffnet. Doch braucht die Schweiz ein solches Zentrum? Dieser Frage ging Inlandredaktorin Christine Wanne nach.
Ja, es braucht ein Kompetenzzentrum für Menschenrechte, entschied der Bundesrat vor 3 Jahren. Sein Ja war jedoch ein Ja-Aber, und zwar für ein befristetes Pilotprojekt, getragen von verschiedenen Universitäten. Bundespräsidentin Micheline Calmiret sprach denn bei der Eröffnung des Kompetenzzentrums auch nur von einem Zwischenschritt, machte aber kein Geheimnis aus ihrer Haltung.
Nach meiner persönlichen Überzeugung wird sich schon in den ersten Jahren zeigen, dass dieses Zentrum unentbehrlich ist.
Das Zentrum soll helfen, die internationalen Verpflichtungen der Schweiz im Bereich der Menschenrechte umzusetzen. Zudem kann es Behörden und Wirtschaft Informationen zu Menschenrechten vermitteln. Hier nämlich gäbe es Probleme.
Der Wissensstand und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit lassen zu wünschen übrig. Häufig erweist sich die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Menschenrechte an eine bestimmte Behörde oder Einheit als schwierig.
Das Zentrum ist ein Netzwerk von Uni-Instituten, die sich auf Menschenrechtsfragen spezialisiert haben. Die Fäden laufen in Bern zusammen unter der Leitung von Völker- und Menschenrechtsexperte Walter Kählin, der nebst seiner Professur verschiedene UNO-Mandate innehatte. Walter Kählin will möglichst praxisorientiert arbeiten. Beispiele sieht er genug.
Denken wir etwa an das Thema Frauenhandel, eine neue Form der Sklaverei. Denken wir an ein relativ hohes Niveau häuslicher Gewalt bis hin zu Tötungen. Und denken wir an Spannungen, die sich auch in rassistischen Formen entladen können. Die Behörden haben die gesetzlichen Aufträge, Jugendpolitik, Geschlechterpolitik zu betreiben, die ausländische Wohnbevölkerung zu integrieren. Wie man das tut, das beinhaltet auch immer Fragen nach den menschenrechtlichen Standards. Von daher braucht es ein solches Zentrum.
Seit Kählin zum Leiter des Zentrums berufen wurde, ist die Kritik der Hilfswerke am Projekt abgeflacht. Die SVP bleibt allerdings skeptisch. Die Schweiz sei punkto Menschenrechte vorbildlich, sagt etwa SVP-Nationalrat Hans Fehr. Außerdem gäbe es genügend Gremien, die deren Einhaltung regelmäßig überprüften.
Diese Gremien sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt soll man doch auf die UNO sich konzentrieren, auf diesen Menschenrechtsrat und den verbessern. Aber in der Schweiz brauchen wir das nicht. Wir praktizieren die Menschenrechte, wir reden nicht nur davon.
Vorbehalte haben auch die Kantone. Nicht zuletzt deshalb, weil die internationalen Gremien in ihren Berichten die kantonal unterschiedliche Praxis bemängeln. Dennoch räumt Roland Meyer von der Konferenz der Kantonsregierungen ein, dass es da und dort durchaus Nachholbedarf gäbe.
Einerseits haben wir noch gewisse ausstehende Umsetzungsprobleme im Strafvollzug, vor allem im Strafvollzug Jugendliche, Trennung von Jugendlichen und Erwachsenen im Strafvollzug. Ein anderes Problem ist das Problem der Standplätze für Fahrende in der Schweiz, wo auch noch Handlungsbedarf besteht.
Hier könnten die Spezialisten helfen, die Menschenrechte praktisch umzusetzen, meint Meyer. Auf solche Aufträge ist das neu geschaffene Kompetenzzentrum auch angewiesen. Während der Pilotphase erhält es vom Bund nämlich jährlich lediglich 1 Million Franken. Die weiteren Mittel für Forschung, Umfragen und Information muss es sich selbst erarbeiten. In 4 Jahren wird bilanziert und die Frage definitiv beantwortet, ob die Schweiz ein solches Zentrum braucht.
Es ist 18.25 Uhr. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt aufs sportliche Glatteis, an die natürlichen Cremetöpfe und in die surreale Stadt Tirana. Zuerst aber geht es um eine andere surreale Stadt, Neapel. Dort herrscht mal wieder der Notstand. Es stinkt, der Kehricht häuft sich wieder zu Riesenbergen, die Bevölkerung protestiert. Und wieder einmal hat die Regierung Berlusconi beschlossen, durchzugreifen. Sie sendet nächste Woche Militär nach Neapel, um die Abfallberge abzutragen. Was der lobenswerte Einsatz mit den Lokalwahlen zu tun hat, die in 10 Tagen stattfinden, Rolf Pellegrini weiß es.
Die Seemöwen und die Kormorane wissen, wo es Gratisfutter gibt. Sie kreisen über Neapel, die stinkenden Abfallberge scheinen für sie Nektar zu sein. 12.800 Tonnen sollen sich mittlerweile angehäuft haben, heißt es offiziell. Die Anwohner in den müllgesäumten Straßen sind resigniert, aber auch empört. Wenn eine Fernsehkamera läuft, protestieren sie wort- und gestenreich. Nachts brennt da und dort ein Häufchen Abfall und malerisch steigen die grauen Schwaden in die Luft. Die Giftgefahr sollte eigentlich allen bewusst sein, aber viele scheren sich nicht darum. Premierminister Berlusconi sendet wieder mal Soldaten nach Neapel, 175 Mann mit 75 Extrawagen. Sie sollen im Krieg gegen den Abfall die Stadt in wenigen Tagen noch vor den Lokalwahlen säubern, wie vor 3 Jahren. Damals schon organisierte Berlusconi einen kostspieligen Großeinsatz und das Stadtzentrum war rasch müllfrei. Der Abfall im Hinterland interessierte ihn weniger. Einige Neapolitaner im Zentrum dankten es dem wunderbringenden Premierminister und schrieben Slogans, als wäre Berlusconi Wojtyła. Silvio Santo Subito. Ende 2009 befand dann die Regierung stolz, die Emergenza Rifiuti, der Notstand in Neapel, gehöre der Vergangenheit an, das Problem sei gelöst. Aber es war es nicht. Die riesige Verbrennungsanlage von Acerra funktioniert nicht ganz so, wie sie sollte. Die Technologie sei überholt, heißt es heute im Blatt der Bischofskonferenz Avvenire. Die Camorra ihrerseits wollte sich das einträgliche Geschäft der Privattransporte mit häufig gefährlichem, illegalem Müll nicht wegnehmen lassen. Es soll ihr im Jahr immerhin 1,1 Milliarden Euro einbringen. Die Camoristi taten daher alles, um die öffentliche Müllentsorgung zu behindern. Die Lokalverwalter von Neapel, das von der Linksopposition regiert wird, erwiesen sich als unfähig, die Kehrichtmänner zu regelmäßiger Arbeit anzuhalten. Die Flotte der Camions wird immer wieder von seltsamen mechanischen Motorviren lahmgelegt. Und die Neapolitaner sträubten sich bisher erfolgreich gegen die Zumutung, den Kehricht auszusortieren. Seitdem eine offizielle Deponie, in der sich gefährliches Material befinden soll, von den Carabinieri geschlossen wurde, ist die Bescherung wieder normaler Alltag der schönen, wohlriechenden Stadt. Ein Trost hat Neapel. Es ist nicht allein mit den Müllsorgen. Auch Rom und auf Sizilien Palermo und Catania riskieren den Kehricht-Entsorgungskollaps.
An der Eishockey-WM in der Slowakei trifft der Gastgeber am Abend auf Tschechien. Das ist ein Duell von besonderer Brisanz, haben sich die beiden Bruderstaaten doch jahrzehntelang gemeinsam auf Torejagd gemacht und wurden als CSSR 6-mal Weltmeister. Seit 1993 gehen Tschechen und Slowaken getrennte Wege. Doch sie haben sich nicht so weit auseinandergelebt, wie man vielleicht vermuten könnte. Aus Bratislava berichtet Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Die slowakische Hauptstadt gleicht derzeit einer Festhütte. Überall Fanzonen, Jubel und Trubel. Die Eishockey-WM ist der größte und international wohl am meisten beachtete Anlass, den die Slowakei je veranstaltet hat. Die Euphorie ist groß, Stolz schwingt mit. Nun heute also das Derby gegen Tschechien, für die Slowaken der Höhepunkt schlechthin, sagt Tibor Macák.
Naja, absolut. Das ist unser El Clásico, dieses Spiel zwischen Slowaken und Tschechen. Das gehen die Emotionen immer hoch, natürlich. Ja. Unser El Clásico sozusagen.
El Clásico. Macák überträgt den Fußballbegriff für das Duell zwischen Madrid und Barcelona aufs Eishockey. Meistens gewinnen bei diesem Derby zwar die Tschechen, aber vor heimischem Publikum rechnen sich die Slowaken durchaus Chancen aus. Sportlich herrscht zwischen den beiden Brudernationen eine gesunde Rivalität. Ansonsten fühlt man sich aber noch immer eng verbunden. Die gegenseitigen Sympathien sind groß. Staatlich getrennt, aber herzlich vereint, meint Tibor Macák, Publizist aus Bratislava, der das tschechisch-slowakische Verhältnis seit Jahren beobachtet.
Ich denke, vielleicht ist es so wie eine getrennte Ehe. Also man mögt sich vielleicht dann viel besser als vorher. Und jetzt, ich würde sagen, die Verhältnisse zwischen Tschechen und Slowaken sind besser wie je zuvor. Ja.
Schon die Trennung vor 18 Jahren hätten die Bürgerinnen und Bürger ja nicht eigentlich gewollt. Das sei eine Sache von eigensinnigen Politikern gewesen, zu der das Volk überhaupt nichts zu sagen gehabt habe. Nach der kurzen Entfremdung in den 90er Jahren haben sich die einstigen Föderationspartner wieder stark angeniert. Man sitzt im selben Boot, sieht sich als osteuropäische Transformationsländer mit ähnlichen Problemen konfrontiert, kämpft zusammen für die Energiesicherheit und gegen zu viel EU-Bürokratie. Dazu kommt die wirtschaftlich enge Verflechtung und die gesellschaftliche ohnehin. Davon zeugen die vielen binationalen Familien. Auch die Sprache verbindet. Man versteht sich relativ problemlos, was besonders der Kultur und der Unterhaltungsbranche zugute kommt. Im Fernsehen sucht man zum Beispiel gemeinsam den Superstar. Die neu entflammte Liebe zwischen den beiden Nationen geht so weit, dass viele mit einer Wiedervereinigung liebäugeln. Doch Tibor Macák warnt vor zu viel Euphorie. Tschechien und die Slowakei hätten sich in den letzten 18 Jahren doch recht eigenständig entwickelt. Er weist auch auf das Trennende hin, auf die Währung etwa. Während die Slowaken schon den Euro eingeführt haben, zahlen die Tschechen noch mit Kronen. Eine Wiedervereinigung kann sich Macák deshalb nur vorstellen, wenn es international zu markanten Veränderungen käme.
Also wenn es wirklich eine ganz ernsthafte Situation wäre, zum Beispiel wenn Eurozone zerfällt, ja, oder zum Beispiel Europäische Union zerfallen sollte. Also da könnte man darüber wirklich ganz ernst nachdenken. Und ich würde sagen, dann könnte auch wieder zur Einigung kommen. Aber da musste wirklich eine ganz ernsthafte Situation vorhanden sein.
Ein tschechoslowakischer Zusammenschluss ist deshalb auf absehbare Zeit wohl nur im Sport wahrscheinlich. Im Fußball und Eishockey sind nämlich wieder gemeinsame Meisterschaften geplant.
Lange Zeit waren die Salben und Tropfen aus Arlesheim im Baselbiet nur in der spirituellen Nische anthroposophischer Heilmittel zu finden. Denn seit 90 Jahren steht Weleda oder Weleda, wie die Mitarbeiter selbst sagen, schon für Arzneimittel. In den letzten Jahren ist es dem Unternehmen aber immer mehr gelungen, auch auf dem boomenden Weltmarkt von Naturkosmetikprodukten mitzumischen. Längst sind die Produkte in vielen Schweizer Badezimmerschränken zu Hause. Doch nun, wo die Heilmittel dem Konzern deutlich weniger Umsatz bringen als die Kosmetikprodukte, fürchten anthroposophische Ärzte um ihre Medizin. Gaudenz Wacker.
Tagespflegecreme mit Wildrosenaroma, Husten-Elixier mit Thymiankräutern, Pflegesalbe für wunde Babypos. Auf Heilmittel und Kosmetikprodukte von Weleda schwört mittlerweile eine breite Kundschaft. Mitbegründet wurde das Unternehmen vor 90 Jahren von Anthroposophie-Papst Rudolf Steiner höchst persönlich. Heute setzt Weleda weltweit 400 Millionen Franken jährlich um. 70% des Umsatzes macht die Firma mit Naturkosmetikprodukten. Für den kleineren Teil, 30%, sorgt der Verkauf anthroposophischer, also alternativmedizinischer Heilmittel. Weleda-Verwaltungsratspräsident Georg Fankhauser.
Weleda ist seit 90 Jahren, steht sie für diese Medikamente ein und ist weltweit der größte und klar führende Hersteller und das wird sie auch bleiben.
Insgesamt 8000 verschiedene anthroposophische Heilmittel stellt Velleda aktuell her. Ein Sortiment, das verästelter kaum sein könnte. Die Fülle drückt allerdings auf die Rentabilität.
Diese Vielfalt hat schon vor etwa 20 Jahren dazu geführt, dass einerseits die Kosten nicht mehr beherrschbar waren und entsprechend auch erste Überlegungen da war, wie kann man das Sortiment auf das reduzieren, was die Ärzte und die Patienten wirklich brauchen und wie kann man Doppelspurigkeiten oder verzichtbare Untervarianten eliminieren.
Einer Verkleinerung des Sortiments steht der anthroposophische Arzt Andreas Worrell allerdings skeptisch gegenüber.
Dadurch sind die Ärzte, die sich damit auskennen, teilweise daran gehindert, ihren Patienten das Heilmittel, was ihnen eigentlich nach der Erfahrung wirklich helfen würde, gerade bei ausgefallenen Krankheiten, weiterhin einzusetzen.
Die Schwierigkeit kennt auch die Ärztin Michaela Glöckler. Die ranghöchste anthroposophische Medizinerin stellt die Strategie der Velleda zwar nicht in Frage, sondern befürwortet die Straffung des Heilmittelsortiments grundsätzlich. Sie illustriert das Problem mit einem Beispiel.
Die Schlehe, Prunus spinosa, da gibt es 17 verschiedene Darreichungsformen. Und es gibt andere Arzneimittel, wie zum Beispiel Arnika oder Quarz, die haben noch viel mehr. Und jetzt gibt es selbstverständlich Ärzte, die mit einer bestimmten Potenz, einer bestimmten Salbe, einem bestimmten Öl, einem bestimmten Zäpfchen ganz besonders gute Erfahrungen gemacht haben und genau darauf nicht verzichten wollen.
Wäre es ein internationaler Pharma-Multi, der ein schulmedizinisches Präparat von den Verkaufsregalen räumen lässt, dem kritischen Arzt Andreas Worrell bliebe wohl nichts anderes übrig, als dem Medikament tatenlos nachzutrauern.
Die Velleda ist aber ein besonderes Unternehmen, weil der Besitz an der Velleda ausschließlich auf Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft beschränkt ist.
Konkret, rund 40% des Aktienkapitals mit Stimmrecht gehören der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft AAG, weitere 40% der Anthroposophischen Ita Wegmann Klinik. Und 20% sind in den Händen von Kleinaktionären, alle sind sie Mitglieder der AAG. Das bedeutet, die Basis der AAG kann den Kurs der Velleda mitbestimmen. An der letzten AAG-Generalversammlung beschloss eine Mehrheit der Mitglieder eine außerordentliche Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft. Thema: die Sicherung der anthroposophischen Heilmittel. Ein einmaliger Vorgang auch bei Velleda. Und so erklären nun Ende Mai Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vor versammelten Anthroposophen, wie sie die Firma zwischen Naturkosmetik und den Ansprüchen der anthroposophischen Medizin erfolgreich in die Zukunft führen möchten. Die Zeit drängt. Den boomenden Naturkosmetikmarkt haben mittlerweile auch andere Anbieter für sich entdeckt, deutlich stärkere.
Gaudenz Wacker. Und jetzt wird's wild und chaotisch. Es geht nach Tirana, in die Hauptstadt von Albanien. Dort finden übermorgen Sonntag Gemeindewahlen statt. Seit 11 Jahren ist der Sozialist Edi Rama nun schon Stadtpräsident. Doch jetzt fordert ihn der 37-jährige Demokrat Lulzim Bascha heraus. Bis vor kurzem war der noch Innenminister Albaniens. Der Wahlkampf ist aggressiv und verbissen, denn nachdem die Sozialisten vor 2 Jahren die Parlamentswahlen knapp verloren haben, wollen sie nun um jeden Preis Tirana behalten. Die Hauptstadt, meint unser Korrespondent Walter Müller, hat sich in den letzten 10 Jahren verändert, wie wohl keine andere Stadt in Europa.
Von der bedeutendsten Neuerung der letzten Monate sind alle 900.000 Bewohnerinnen und Bewohner Tiranas direkt betroffen. Die Hauptstadt hat Straßenschilder bekommen, neue Straßennamen und Hausnummern. Ein großer Fortschritt, sagen internationale Geldgeber und das Innenministerium. Die resolute Postbotin Angelina ist in einem Außenquartier Tiranas unterwegs, immer mit dem öffentlichen Bus und zu Fuß. Stundenlang für 200 Euro monatlich netto. Uniform hat sie keine, die Briefpost steckt in einer einfachen Einkaufstasche. Schon mit den alten, überlieferten Straßennamen sei es schwierig gewesen, jetzt aber könne sich erst recht niemand mehr orientieren. Über Nacht hätten Hausnummern und Namen gewechselt. Dieser große Fortschritt bedeute für sie vorerst nur Leiden. Beinahe für jeden Brief müsse sie lange herumfragen, klagt die knapp 50-Jährige. Verflixt seien die Tausenden von illegal erstellten Gebäuden, die nie eine Hausnummer hatten und nirgends registriert waren. Die ehemals schläfrige Hauptstadt explodierte förmlich nach dem Sturz des kommunistischen Regimes von Diktator Enver Hoxha. Die verarmte Landbevölkerung zog in die Hauptstadt, baute sich Hütten und Häuser, Bürogebäude schossen in die Höhe, Tirana wuchs rasant, wild und ungeplant und vergrößerte sich in 20 Jahren auf das Vierfache. Angelina zieht einen Brief hervor und zeigt auf die Adresse. Die Straße stimme nicht. Viele Empfänger hätten auf dem Einwohneramt eine falsche Adresse angegeben, um von der Steuerbehörde geschützt zu sein. Dieser Absender habe zum Glück auch die Handynummer des Empfängers zur Adresse geschrieben. So können sie ihn notfalls anrufen und ihn so ausfindig machen. Kein Glück hat Angelina mit einem Gerichtsurteil, das sie ausliefern muss. Hier wohnt niemand. Dieses Haus sei in der Amtszeit von Stadtpräsident Edi Rama erbaut worden und wohl ein illegaler Bau, meint sie. Rama jedenfalls werde sie ihre Stimme bei der kommenden Wahl nicht geben, fährt sie fort. Der Sozialist sei ein hochnäsiger Städter. Der junge Demokrat Lulsim Pascha dagegen sei ihr Wunschkandidat. Pascha habe als Innenminister den Albanern das visafreie Reisen in die EU ermöglicht.
Bravo, intelligent. Visual. Jeder Miradika. Familiar.
Pascha sei tapfer, intelligent und ein guter Familienvater, schwärmt Angelina noch, bevor sie sich verabschiedet und ihre Tour fortsetzt. Vorbei an Wahlplakaten, auf denen Köpfe angepriesen werden und nicht Programme. Unrealistische Wahlversprechen machen alle, die Demokraten und die Sozialisten. Auch Remzilani erklärt seinen Gästen den Weg immer anhand von Wegmerkmalen. Die Postboten seien die Zauberer Albaniens, denn die Post funktioniere erstaunlicherweise recht gut. Remzilani bildet seit Jahrzehnten albanische Journalisten aus. Er ist ein angesehener innenpolitischer Beobachter und Bewohner der Hauptstadt. Tirana habe sich ohne Vision verändert, sagt er, getrieben von korrupten und illegalen Gewinnabsichten der privaten Investoren und Politiker. Aber
in the same time lively, interesting, chaotic, tiring. You can feel stressed and you can feel charmed at the same time. You can find the best restaurants in the Balkans here, but then you cannot find a toilet in the city. This is Tirana, you know.
Tirana sei gleichzeitig lebhaft, interessant, chaotisch, ermüdend, charmant und stressig. Man fände hier die besten Restaurants des Balkans, aber eine Toilette unmöglich. Tirana sei geradezu eine surreale Stadt, meint Remzilani und kommt zum Schluss: Wir Albaner denken wie Europäer, handeln aber nicht wie solche.
We are Europeans in thinking, but not Europeans in behavior.
Dieser Widerspruch hat Chaos zur Folge. Der Skanderbegplatz zum Beispiel, Zentrum und Verkehrsknoten Tiranas, ist seit Monaten eine gesperrte Großbaustelle. Ein neuer Platz entsteht. Der Verkehr zwängt sich durch die engen Nebenstraßen. Das Chaos ist perfekt, weil in Tirana zuerst gebaut und dann geplant wird. Wohl hat das Lausanner Planungsbüro Urbaplan einen neuen Richtplan zur Organisation der Hauptstadt erstellt. Aber Ministerpräsident Salih Berisha, Chef der regierenden Demokraten, will ihn nicht absegnen. Einzig mit dem Ziel, seinem politischen Widersacher, dem Sozialistenchef und Stadtpräsidenten Edi Rama, zu schaden. Die ganze Stadtplanung ist damit blockiert. Und nebenbei hat die Zentralregierung, dem Schweizer Planungsbüro, auch noch die letzten 20% des Honorars blockiert. 200.000 US-Dollar. Tirana ist das Opfer der landesweiten Blockadepolitik, die seit 2 Jahren zwischen den regierenden Demokraten und den oppositionellen Sozialisten besteht. Was die Stadtregierung aber nicht daran hindert, regelmäßig internationale Architekturwettbewerbe auszuschreiben. Der 47-jährige Stadtpräsident Edi Rama will sich nicht unterkriegen lassen. Er kämpft für eine 4. Amtszeit und sein politisches Überleben. Er, der Künstler, der aus Paris zurückkehrte, um in die Politik einzusteigen. Und als Sozialistenchef genauso starkköpfig wurde wie sein 20 Jahre älterer Erzrivale Salih Berisha. Am Ende einer Wahlveranstaltung im grünen, ehemaligen Villenviertel der kommunistischen Spitzenfunktionäre sagt Edi Rama seinen Anhängern: Um Träume wahr werden zu lassen, sei harte Arbeit der einzige Weg. Leere Worte und Versprechen genügten nicht. Ideen und Projekte müssten auch umgesetzt werden. Wie wahr. Andern Tags verspricht aber auch Edi Rama neue Schulen und Kindergärten, genauso wie sein Gegenkandidat Lulsim Bascha. Demokrat Bascha doppelt nach und stellt gar noch einen neuen Richtplan für Tirana in Aussicht.
Das war ein Abstecher nach Tirana mit Walter Müller. Und das war der Sicher der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetlib, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.